An diesem zweiten Weihnachtsfeiertag ein ganz herzliches Willkommen zum Bibelgespräch, sagt Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Gabi Fröhlich. Frohe Weihnachten wünsche ich Ihnen an dieser Stelle auch schon. Ich begrüße Sie diesmal aus dem Kloster von der ewigen Anbetung in Mainz. Die Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung sind ja regelmäßig unsere Gäste im Bibelgespräch bei Radio Horeb und wir bestreiten das Bibelgespräch gemeinsam mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist es so, dass wir nicht nur gemeinsam für die Sendung da sind, sondern wirklich an einem Ort gemeinsam, nämlich im Kloster in Mainz zusammensitzen. Das ist auf der einen Seite schön, weil wir zum ersten Mal uns beim Bibelgespräch auch sehen. Und auf der anderen Seite können wir aus diesem Grund, aus technischen Gründen leider, keine Hörerzuschaltungen mit dazu nehmen. Aber auch an Sie ein herzliches Willkommen. Ich begrüße jetzt hier bei mir im Lesezimmer der Klarissenkapuzinerin Mutter Theresia. Grüß dich, Mutter Theresia.
Grüß Gott.
Und Schwester Franziska Katharina.
Hallo und grüß Gott.
Es ist heute der zweite Weihnachtsfeiertag und wir schauen jetzt aber wie gewohnt vor auf den kommenden Sonntag. Der bleibt natürlich noch ganz in der weihnachtlichen Atmosphäre. Wir sind dann ja auch noch in der Oktav. Und der Sonntag nach Weihnachten ist ja traditionell das Fest der Heiligen Familie. Und so nehmen wir auch die Lesungen vom Fest der Heiligen Familie. Im Schott werden Sie das Evangelium, das wir jetzt gleich gemeinsam betrachten werden, in zwei Fassungen finden, in einer längeren, einer kürzeren. Wir nehmen die Langfassung und das ist aus dem Lukas-Evangelium im zweiten Kapitel, die Verse 22 bis 40. Das finden Sie auch in der Bibel, Lukas 2, 22 bis 40. Da werden Sie Texte wiederfinden, die Ihnen sicher ganz vertraut vorkommen, vor allem der Gesang des Simeon aus der Komplet. Wer die Komplet betet, der betet diesen Lobpreis jeden Tag. Der ist in diesem Text auch drin, aber wir schauen einfach, was das für uns zu sagen hat, wie es uns anspricht. Und damit wir da auch unser Herz weit offen halten, bitte ich zunächst Mutter Theresia, ein Gebet in unseren Namen zu sprechen.
Komm, Heiliger Geist, mach unsere Herzen offen für dein Wirken. Lass dein Licht, das uns Jesus auf diese Welt gebracht hat, neu aufstrahlen, damit wir jetzt fähig werden, mit offenen Augen, mit offenem Herzen das zu erkennen, was du uns durch das Wort der Bibel sagen willst. Es ist dein Werk, wenn es in uns Frucht trägt. Aber es ist auch dein Werk, wenn wir mit ganzem Willen danach fragen. Schenke uns jetzt dein Licht. Darum bitten wir dich. Amen.
Amen. Und nun hören wir den Text des Evangeliums vom Fest der Heiligen Familie am kommenden Sonntag. Und Schwester Franziska wird uns diesen Text nun vorlesen.
Es kam für die Eltern Jesu der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen, gemäß dem Gesetz des Herrn, in dem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels, und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt, und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden, und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden, dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Damals lebte auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. In diesem Augenblick nun trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Gott erfüllte es mit Weisheit, und seine Gnade ruhte auf ihm.
Soweit das Evangelium, entnommen aus dem Lukas-Evangelium, 2. Kapitel, die Verse 22 bis 40. Und wir haben nun bei etwas Musik die Möglichkeit, diese Worte in uns wirken zu lassen. Sie haben eingeschaltet im Bibelgespräch bei Radio Horeb in der Senderei Höre Israel. Wir betrachten mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz das Evangelium des kommenden Sonntags. Das ist das Fest der Heiligen Familie. Und wir haben da das Evangelium aus dem Lukas-Evangelium schon gehört. Die Darstellung Jesu im Tempel wird da beschrieben. Ein Text, den die meisten von uns schon häufiger gehört haben, gelesen haben, also eines der zentralen Bilder aus der Kindheit Jesu und dennoch immer wieder etwas dabei, was uns ansprechen kann. Schwester Franziska, machst du den Anfang?
Ja, ich beschränke mich mal auf zwei Punkte, die ich jetzt in der ersten Runde ansprechen möchte. Das erste, das hast du in der Einleitung ja schon gesagt, Gabi, nämlich, dass es hier auch einen Lobgesang gibt, der Simeon, den wir jeden Tag beten. Also wir hier im Kloster beten die komplett immer in Gemeinschaft zusammen. Und es ist das letzte Gebet des Tages, was wir miteinander beten. Und am Ende der Komplett steht ja immer dieser Lobgesang. Und dieser Lobgesang gefällt mir besonders gut. Nicht, weil ich jetzt schon so alt und grau bin, dass ich mich mit dem Simeon identifiziere, sondern weil ich, ja, seit ich dem Herrn begegnet bin, sozusagen so in einem Frieden lebe, dass ich jeden Tag scheiden kann. Also hier heißt es ja, nun lässt du Herr deine Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du allen Völkern bereitet hast. Damit muss man nicht warten. Wir müssen nicht warten, bis also kurz vor unserem 100. Geburtstag, bis wir das Heil sehen, sondern wir sind getauft, wir sind gefirmt, wir sehen immer wieder das Heil, auch in der Eucharistie, und erfahren es immer wieder auf verschiedene Weise. Und mir gefällt es, am Abend immer diesen Text zu beten, weil ich auch damit sozusagen mich hineinbete in diese Bereitschaft, jeden Moment vor dem Herrn stehen zu können. Ist vielleicht auch eine typisch Kapuzinertradition oder vielleicht auch in der ganzen franziskanischen Familie. Wir beten ja auch immer das sogenannte Ultima, so jeder Stunde, wenn es schlägt. Wenn wir zusammen sind, singen wir es zusammen. Damit wollen wir uns immer wieder in den Schutz Mariens stellen, die in unserer Sterbestunde für uns bitten möge und Fürsprache für uns einhalten möge. Also dieser Gedanke, dass wir bereit sind, dem Herrn wirklich in die Augen zu schauen, nicht nur verborgen in der Eucharistie oder auch hörend auf sein Wort, sondern wirklich vor ihm stehen, dieser Gedanke, ja, das ist für mich also ein sehr, sehr tröstlicher Gedanke, jeden Abend damit auch mich zu konfrontieren. Und das Zweite, was mir besonders gut gefällt, wir haben ja auch überlegt, nehmen wir die Lang- oder die Kurzfassung. Im Kloster nehmen wir grundsätzlich immer die Langfassung des Evangeliums. Wenn wir schon das Evangelium hören, dann in der vollen Länge. Wir haben Zeit und wir möchten uns davon auch nähren lassen. Es wird oft unterschlagen, gerade diese Stelle mit der Hanna. Also in den Gemeinden wird oft die Kurzfassung genommen und dann fällt die Hanna immer wieder aus. Das finde ich sehr schade. Die spricht mich sehr an, die Hanna. Nämlich, da heißt es hier erstens, dass sie als junges Mädchen geheiratet und 7 Jahre in der Ehe gelebt hat. Das heißt, sie weiß, was Eheleben bedeutet. Sie kennt dieses Leben und ist dann verwitwet und hat dann also nicht gleich den nächsten Mann geheiratet, sondern es heißt hier, sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Also sie hat dann ihre Einsamkeit, im positiven Sinne sage ich, dazu jetzt genutzt, für den Herrn da zu sein. Also sie ist nicht diesen Weg, den sie einmal begonnen hat, weitergegangen, sondern sie war als verwitwete Frau frei, sich ganz in den Dienst Gottes zu stellen. Und das, was mich anspricht, sie hält sich ständig im Tempel auf und dient Gott Tag und Nacht. Das ist ja das, was ich auch tue, was wir hier im Kloster tun, dass wir wirklich sozusagen im Tempel leben, im Kloster leben, also mit dem Herrn unter einem Dach wohnen und nichts diesem Dienst vorziehen. Also das finde ich also sehr schade, wenn wir diesen Teil des Evangeliums nicht hören. Also für uns ist es ganz wichtig, dass wir auch immer wieder dieser Hanna begegnen, weil sie wirklich auch eine Figur ist, mit der wir uns identifizieren können. Ganz konkret, aber im übertragenen Sinne, könnte sich natürlich auch jede andere damit identifizieren. Und das, was mir dann noch, was ich dazu noch sagen möchte, zu diesem Gedanken, was mir noch gefällt, wenn es hier heißt, im Vers 38, in diesem Augenblick, nun trat sie hinzu, was tut sie? Nein, sie spricht nicht über das Kind zuerst, sondern sie pries Gott. Und das kann sie eigentlich nur deshalb tun, als erstes, weil sie Tag und Nacht Gott dient in diesem Tempel. Und dann ist es das Erste, was sie tut, sie preist erstmal Gott, dass sie jetzt dieses Kind sehen darf, dass sie dieses Kind vielleicht auch in den Arm nehmen darf. Ich weiß, es wird ja nicht berichtet, aber sie erkennt, wer dieses Kind ist und preist erst einmal Gott. Das ist also die richtige Reihenfolge, die wir uns auch immer wieder bemühen, in allem, was wir tun, dass wir erst wirklich Gott an erste Stelle stellen und ihm danken für das, was wir erleben und nicht nur auf das irdische, weltliche schauen. Soweit von mir.
Ja, danke, Schwester Franziska. Hören wir Mutter Theresia.
Mir ist jetzt etwas ganz anderes aufgefallen, nämlich dieses Wort Gesetz. Also es ist doch sehr erstaunlich, wie Gott sich dem Gesetz des Menschen unterstellt. Es heißt ein paar Mal, der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung oder sie wollen das Kind dem Herrn weihen gemäß dem Gesetz des Herrn oder sie wollen das Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt. Und das berührt mich ganz tief, dass Gott nicht kommt und alles überspringt und alles überflügelt und sich an gar nichts hält, sondern weil er Gott ist, hat er es nicht nötig, sich irgendwelchen Gesetzen zu unterwerfen. Nein, er kommt tatsächlich so unscheinbar, genauso wie unscheinbar dieses kleine Baby ist, dass da erscheint, dass da Maria in den Armen hält, genauso unauffällig und ja, ich würde sagen, beinahe gehorsam unterwirft er sich den Gesetzen, dem Gesetz des Mose, dem Reinigungsgesetz. Und die Eltern Jesu, Maria und Josef, sie unterwerfen sich genauso. Sie haben keine Privilegien, oder sie beanspruchen sie nicht, dass ihr Kind etwas ganz Besonderes ist, dass sie das alles gar nicht nötig haben, dass Maria keine Reinigung nötig hat. Nein, sie unterwerfen sich tatsächlich dieser menschlichen Ordnung oder dieser Tempelordnung oder dem Gesetz des Mose. Und für mich ist das so, wir Menschen, wir sind eigentlich weniger bereit, uns unter das Gesetz Gottes zu stellen, als wie Gott bereit war, sich unter unsere Gesetze zu stellen. Er ist tatsächlich dermaßen demütig und so wirklich einer von uns geworden, dass er alles mitgemacht hat. Also die Gesetze, die hat er einfach so erfüllt, so ganz fraglos und ganz selbstverständlich. Das ist das, was ich im Moment einbringen möchte.
Ja, danke, Mutter Theresia. Also ich habe bei der Hanna auch gleich an euch gedacht. Genau, es bietet sich an, das Tag und Nacht im Tempel sein und beten. Ich bin zum ersten einmal ein bisschen hängen geblieben bei so einer Frage. Erstmal, da heißt es, sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und da habe ich mich gefragt, eigentlich seltsam, dass sie da so staunen darüber, weil das, was der Simeon vorher gesagt hat, ist ja, also ich meine, wenn man weiß, dass der Vater des Kindes Gott Vater selber ist, dann kann man ja eigentlich so manches von diesem Kind erwarten. Genau, aber offensichtlich staunen sie dennoch und irgendwie berührt mich das. Sie sind nicht Eltern, die sagen, jetzt haben wir hier Gottes Sohn, da kommt bestimmt was Großes auf uns zu und Eltern, die viele Erwartungen in dieses Kind hineinstecken und schon im Geiste ihre Pläne machen, sondern offensichtlich bleiben ihre Gedanken zu dem Kind ganz im Augenblick und sie sehen jetzt das ganz kleine Kind, das kleine Baby, das Hilfe braucht und haben sich da offensichtlich noch nichts zurecht gedacht, was aus dem Kind vielleicht alles werden könnte, sondern sie staunen über das, was der alte Simeon über das Kind vorhersagt. Dann hat mich nachdenklich gemacht, dass was über Simeon und was über Anna gesagt wurde, das sind ja diese beiden Propheten im Tempel, die eben über das Kind Eingebungen haben und wie sie beschrieben werden. Simeon wird eigentlich relativ knapp beschrieben, gerecht und fromm. Das ist offensichtlich eine Eigenschaft, die Gottes Geist herabruft in den Menschen, das gerecht und fromm sein, das hören wir ja auch, verbinden wir auch mit dem heiligen Josef, dieses Gerechtsein. Bei der Anna, das habe ich auch gedacht, das ist ja echt schon eine ausführliche Beschreibung von der, wie, also ich glaube, es gibt wenige Gestalten des Neuen Testamentes, die so ausführlich beschrieben werden wie Anna. Also, dass so auch ihre Geschichte so in Kurzform dargestellt wird, dass genau gesagt wird, wer sie war. Also, dass das da so ausführlich steht, hat mich gewundert, genau, oder hat mich aufmerksam gemacht. Und ja, Franziska, du hast das ja vorhin schon nochmal wiederholt, eben die, ihre Geschichte, die eine eigene Geschichte ist. Und ich habe gedacht, vielleicht werden andere Menschen diese alte Frau, die da Tag und Nacht im Tempel ist, vielleicht als ein bisschen wunderlich angesehen haben. Ich kann mir vorstellen, wenn man manchmal so Frauen hat, die dann ihr ganzes Leben da im Gebet verbringen und so weiter, die werden vielleicht auch nicht immer ganz, ganz ernst genommen, sondern vielleicht so ein bisschen als wunderlich abgetan. Aber das ist für Gott offensichtlich ganz, ganz anders. Also er sieht da keine wunderliche ältere Witwe, sondern wirklich eine Frau, die ganz, ja, ganz für ihn da ist und ganz offen für seinen Geist ist. Und dann noch kurz zu der Weissagung des Simeon, was er zu Maria sagt. Genau, da ist mir auch nochmal so klar geworden, dass Jesus nicht, also wir feiern jetzt das liebe kleine Jesulein, das in der Krippe liegt, aber schon da in diesem Moment liegt schon in diesem Kind der Widerspruch, den es in der Welt hervorrufen wird. Also es wird für manche ein Stein des Anstoßes sein und es wird für sie das der sein, der sie zu Fall bringen wird, weil sie nicht bereit waren, auf ihn zu hören. Und für andere wird es der Eckstein werden, also derjenige, auf dem sie ihr Leben aufbauen, das ein festes Fundament dadurch bekommt. Also diese Möglichkeit, wir sehen es oft so, Gott ist barmherzig, natürlich, das stimmt, Gott kommt uns entgegen, er ist der unendlich Verzeihende, das alles stimmt, aber es liegt in ihm auch die Möglichkeit, Anstoß an ihm zu nehmen. Und das ist seit Jesus auf dieser Welt über diese Welt gegangen ist, immer so gewesen, dass er auf der einen Seite für die einen der Retter wurde und für die anderen zum Skandal, zum Stein des Anstoßes. Genau, das hat mich auch nochmal nachdenklich gemacht. Jetzt haben wir so manches gesagt in dieser ersten Runde des Austauschs. Wir hören jetzt noch ein wenig Musik und können dann den einen oder anderen Gedanken vertiefen. Sie hören das Bibelgespräch mit den Klarissen-Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Wir sprechen über das Evangelium des kommenden Sonntags, Fest der Heiligen Familie, und der Evangelientext ist aus dem Lukas-Evangelium, der Bericht über die Darstellung Jesu im Tempel. Die Eltern haben damals nach dem jüdischen Gesetz ihr Erstgeborenes zum Tempel gebracht und die entsprechenden Opfergaben dargebracht. Mutter Theresia hat eben in der ersten Austauschrunde gesagt, dass es doch berührend ist zu sehen, wie Gott sich so dem Gesetz unterwirft und sich keine Ausnahme macht. Das haben wir dann später auch bei der Taufe, die ja auch schon sehr geheimnisvoll ist, nämlich von welchen Sünden soll denn Jesus da sich befreit werden bei der Taufe. Und auch da hat er sich dem Gesetz unterworfen. Und genau, wir haben gehört, dass Maria und Josef staunt über das, was der Prophet Simeon, der alte Mann im Tempel, über Jesus weiß, sagt. Schwester Franziska wollte dazu noch etwas sagen.
Ja, du sagtest vorhin, Gabi, du wunderst dich, dass Maria und Josef staunen über das, was Simeon sagt, weil sie wissen da, wer dieses Kind ist. Und das ist wahrscheinlich genau der Punkt. Maria und Josef, denke ich, sind doch die Einzigen, die davon wissen, um welches Kind es sich handelt. Da hat sich ja sehr viel, denke ich, im Stillen abgespielt zwischen diesen beiden. Und ich kann mir dann schon vorstellen, sie kommen jetzt mit diesem Kind, von dem sie ja wissen, wer es ist und wie die ganze Geschichte zustande gekommen ist. Und jetzt kommen sie in den Tempel und möchten jetzt ihr Opfer darbringen, so in aller Stille und Schlichtheit, wie es üblich ist. Und dann kommt plötzlich jemand und weiß genau, um was es sich handelt. Und Simeon war mit Sicherheit nicht bei der Verkündigung dabei. Also da war Maria ganz allein und sie musste es sicherlich erst auch noch Josef genau erklären, wie sich das alles abgespielt hat. Und er brauchte den Engel, der ihm das im Schlaf sagt, dass er sich nicht zu fürchten braucht, Maria zur Frau zu nehmen. Und nun kommt dieser Simeon, ein alter Greis, und ja, weiß von allem. Also das muss diese Eltern ja doch auch wirklich sehr, nicht nur zu staunen, sondern auch zum Wundern gebracht haben. Denn ihnen muss klar sein, das kann er ja gar nicht aus sich heraus wissen. Und im Evangelium heißt es ja auch, der Heilige Geist hat in ihm gewirkt. Und der Heilige Geist hat auch bei Maria gewirkt. Das ist derselbe Heilige Geist. Und damit entsteht ja auch eine ganz enge Verbindung, denke ich, zwischen Simeon und Maria.
Genau, die Erklärung gefällt mir. Also Sie haben gar nicht so sehr gestaunt über den Inhalt dessen, was gesagt wurde. Das war Ihnen ja schon klar, dass da Gott mit diesem Kind irgendwas vorhaben müsste. Sondern eher darüber, dass andere das jetzt so plötzlich wissen konnten. Genau. Und Mutter Theresia wollte auch noch was zu dem Stein des Anstoßes, der Jesus ja ist, auch schon, was Simeon sagt es ja auch schon, das ist jemand, einer, dieses Kind wird viele zu Fall bringen, viele werden durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden. Also das ist so dieser Scheidepunkt, der Jesus wird. Für auch im Gericht ist es ja dann im Endeffekt, scheiden sich an ihm die Geister, sagt man so, Mutter Theresia.
Also ich stelle mir vor, dass das doch ein sehr, sehr trautes und schönes Bild war. Maria und Josef und das kleine Kind und so harmonisch. Und es gibt ja keine harmonischere Familie als eben diese heilige Familie. Und von außen her sieht es halt alles so normal aus. Und da könnte man ja wirklich so dahinschmelzen vor Rührung. Und dann kommt da einer und fängt da an, so ganz ungemütliche Sachen zu sagen, nämlich, dass der, also dieser da, dieses kleine Kind, dieses kleine, zarte Baby, das Maria und Josef in den Tempel bringen, dass dieses kleine Kind dazu bestimmt ist, in Israel dermaßen zum Anstoß zu werden, dass viele durch ihn zu Fall kommen. Also wer mit ihm zu tun hat, muss sich irgendwie entscheiden. Aber das Tröstliche dabei ist aber wiederum, viele werden aufgerichtet werden. Das heißt, ich stelle mir vor, wie Jesus doch so viele Kranke und so viele Gebeugte und so viele verkrüppelte Menschen aufgerichtet hat und wie sie sich gerade hinstellen konnten und ihren Weg gehen konnten. Oder auch, wie Jesus getröstet hat, wie er gesagt hat, ich verurteile dich nicht, zum Beispiel diese Perikope mit der Ehebrecherin, wo er sagt, niemand hat dich verurteilt, ich tue es auch nicht. Und ich stelle mir vor, wie die Frau sich dann aufgerichtet hat, wie sie dann aufrecht vor Jesus stehen konnte und diese Verzeihung und Vergebung entgegennehmen konnte. Also Jesus, der den Menschen aufrichtet, der ihn nicht niederdrückt. Allerdings, wer zu Fall kommt, das bedeutet, er nimmt Anstoß an ihm, vielleicht sogar an seiner Barmherzigkeit. Und dann, das finde ich auch immer ganz schön hart, wenn zu Maria gesagt wird, deine Seele wird ein Schwert durchdringen. Wie mag es Maria da gegangen sein? Was mag sie empfunden haben? Sie, die jetzt glückliche Mutter war und eigentlich in ihrem derzeitigen Leben nichts anderes tun durfte, als sich um den kleinen Jesus kümmern. Das war doch ihre ganze Seligkeit. Und dann wird ihr prophezeit, dass das Konsequenzen haben wird, dass das Leben Jesu, also dieses Muttersein, dieses Muttergottessein, dass es ganz, ganz schlimme Konsequenzen haben wird, nämlich den schlimmsten Tod, den sie erleiden wird. Nicht den leiblichen, sondern ihren Sohn zu sehen, der am Kreuz verblutet. Also das ist ja der schlimmste Tod, den das Herz einer Mutter erleiden kann. Und genau in diesem Moment wird es Maria zugesagt oder auch prophezeit. Und ich kann mir nur vorstellen, dass sie diese Prophezeiung hört, dass sie diese Prophezeiung in ihr Herz aufnimmt und wie es immer wieder heißt, sie hat es in ihrem Herzen erwogen, aber mit Sicherheit noch nicht verstanden, was das bedeuten soll. Ja, was das bedeuten soll, dass ihr Sohn zum Anstoß wird.
Ich kann mir auch vorstellen, dass Maria noch häufiger an diese Worte gedacht hat, dann später im Laufe dessen, wie sich das weiterentwickelt hat, eben mit diesem Kind. Also das war eine große Gnade, die Mutter Jesu zu sein und wahrlich kein Spaziergang dazu. Genau, das heißt, das ist etwas, was wir heute oft unterschätzen, nicht, dass wir, dass in Jesus diese, dass, deshalb sagte mir auch jemand, Jesus ist der Richter nicht deswegen, weil er über uns Gericht hält, sondern weil unser Leben sich an ihm richtet, sozusagen, entweder ausrichtet oder sich davon wegrichtet, aber im Endeffekt ist er in Person schon das Gericht, weil sich an ihm dann scheidet, wohin die Seele sich wendet.
Er hat einmal gesagt, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Also dieses Angebot Gottes, das uns in Jesus geschenkt wird, wenn wir das ablehnen, dann sind wir es ja, die die Entscheidung treffen. Nicht Gott verwirft den Menschen oder möchte den Menschen aus seiner Nähe weghaben, im Gegenteil, sondern der Mensch ist es, der entweder vor Gott flieht und aus seiner Nähe weggeht oder der die Nähe Gottes sucht und zu Gott kommt.
Das ist auch ein Punkt, der oft auf Unverständnis stößt. Ich habe jetzt neulich wieder von jemandem gehört, ja, ihr Christen, ihr seid so davon überzeugt, dass das, was ihr glaubt, wahr ist. Was ist denn dann mit einem Buddhisten? Ist der dann verloren, auch wenn er versucht hat, gut zu leben? Aber ich glaube, das verkennt ja auch das, was Jesus ist. Er ist ja nicht da und sagt in einer platten Art und Weise, du hast nicht an mich geglaubt, drum kannst du nicht bei mir sein, sprich nicht in den Himmel kommen, auf Kinderdeutsch gesagt, sondern er ist ja derjenige, der den Menschen tief anschaut und auch seine tiefen Beweggründe kennt und uns ja auch dazu auffordert, keine Richter zu sein. Also wir sollen als Christen ja auch nicht dastehen und sagen, also der hat es jetzt richtig gemacht und der lebt so, wie Gott es sich von ihm wünscht und der nicht, sondern wir kriegen vor Augen gehalten, was unser Licht, unser Weg sein soll, der Licht auf unserem Weg, damit wir uns entscheiden können und nicht damit wir entscheiden, was mit anderen passiert.
Also ich finde auch ganz wichtig, dass wir auf unser Leben schauen und dass wir für uns wirklich entscheiden und niemanden verurteilen, der anders entscheidet. Ich denke, wer an Christus glaubt und wer sein Leben mit ihm zusammen teilt und geht, der ist ganz reich beschenkt. Das ist ein erfülltes Leben. Ich kann es einem Buddhisten nicht absprechen, dass er ein erfülltes Leben spricht, aber ich kann nur sagen, für mich wäre das Leben nicht erfüllt, wenn ich Christus nicht hätte. Und deswegen kann ich mich nur um mein eigenes Leben bemühen, bei allem missionarischen Auftrag, den wir auch haben, dass wir diesen Glauben verkünden sollen. Aber wir können ja nur für uns selbst glauben. Und die beste Mission, die wir tun können, ist, es den anderen vorzuleben, nicht ihnen etwas überzustülpen und ihnen etwas abzusprechen. Aber wenn jemand mit Christus sein Leben lebt, dann ist das ein Reichtum, den ihm auch niemand nehmen kann. Aber diesen Reichtum kann er nur für sich wirklich empfangen und kann es anderen anbieten oder, wie ich es ihm sagte, vorleben. Unser Zeugen sein, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir tun können, Zeugnis abzulegen. Und entscheiden muss sich dann ja jeder selbst.
Wobei ich schon verstehen kann, dass das oft schwierig ist, wenn man sich so vorstellt, wir glauben daran, dass der Schöpfer des Universums, der vor aller Zeit war, dass der dann ein kleines hilfloses Kind wird, also hilflos den Menschen auch ausgeliefert, darauf vertrauend, dass Maria und Josef das schon richtig machen werden mit ihm, dass sie ihn auch durch diese Gefahren, die schon für ihn als kleines Kind auf ihn lauern, irgendwie durchbringen werden. Also der sich so dem Menschen anvertraut, das ist ja eigentlich kaum zu fassen, dass Gott sich uns anvertraut. Nicht nur, dass wir ihn brauchen, sondern das scheint noch einleuchtend, wenn man daran glaubt, dass es Gott gibt und dass er ist, wer er ist, aber dass er auch uns braucht, um in dieser Welt seinen Weg, seine Geschichte zu gehen. Das ist ja, also das mag gar nicht so richtig in unseren Kopf rein, glaube ich.
Und für mich ist es ganz sicher, dass Jesus jetzt oder dass Gott nicht nur ein paar Auserwählte meint. Und wir haben gerade gesagt, mit einem Buddhisten, wenn der gut lebt, ob er nicht die Chance hat, zu Gott zu finden. Also meines Erachtens ist es ja ein Riesentrost, also für mich ist es ein Riesentrost zu wissen oder zu glauben, dass Gott allein jedes einzelne Menschenkind meint und jedes einzelne Menschenherz ganz genau erkennt. Und er allein ist fähig oder hat diese Macht und Weisheit zu erkennen, ob ein Mensch ihn wirklich sucht, ob ein Mensch wirklich die Wahrheit sucht. Und genau das ist es, was wir überhaupt nicht beurteilen können. Und wir wissen ja auch, dass es so völlig andere Welten gibt, als wie wir jetzt in diesem katholischen Stallkruch aufwachsen oder im Kloster. Oder es gibt ja unendlich unterschiedliche Welten und Kulturen und alles Mögliche. Und da ist es doch wirklich unvorstellbar, dass Gott nur uns meinen könnte. Denn bei Petrus hat er einmal gesagt, was ich für rein erkläre, sollst du nicht für unrein erklären. Und damit hatte er die Heiden gemeint. Also Gott ist ein Gott des Lebens und bei einem Propheten sagt er, ich will doch nicht den Tod, ich will doch das Leben. Und er will, dass alle gerettet werden. Und unter alle verstehe ich wirklich alle. Alle Menschen, die ehrlichen Herzens nach Gott suchen. Und da steht es uns wirklich nicht zu beurteilen, wer das jetzt ist. Wichtig ist, dass wir uns um uns kümmern und dass wir ehrlichen Herzens und lauteren Herzens nach Gott fragen und so unseren Weg gehen und uns danach ausrichten.
Also dieses Kind in der Krippe als das Licht der Welt, das erleuchtet, was die Wahrheit Gottes ist und die Wahrheit über diese Welt. Und Gott, der jeden meint und sich deshalb schwach und klein macht, um jedem Menschen auch dieses Angebot seiner Liebe und seiner Nähe, seiner sanften Nähe zu machen. Wir können an dieser Stelle noch etwas Musik hören und dann sprechen wir weiter im Bibelgespräch bei Radio Horeb. um die Bibelstelle aus dem Lukas-Evangelium, die von der Darstellung Jesu im Tempel spricht, reden wir heute im Bibelgespräch. Und wir haben da auch diesen Textabschnitt angesprochen, ganz am Anfang in der ersten Austauschrunde, wo es darum geht, dass die Eltern Jesu, indem sie Jesus zum Tempel brachten und ein Opfer darbrachten, ein Opfer der armen Leute waren diese Täubchen, und genau, dass sie dadurch das Gesetz beachteten und dem Gesetz folgten, dass das vorschreibt für den Erstgeborenen. Und der Erstgeborene als Gabe des Herrn, die dem Herrn zurückgeschenkt wird in dieser Geste. Und Mutter Theresia, du hattest gesagt, dass das doch beeindruckend ist, dass eben die Eltern Jesu und damit auch Gott, der sich ihnen anvertraut, in seinem Sohn in die Hände legt, dass sie sich so dem Menschengesetz, also es ist ja eigentlich vom jüdischen Glauben her ein Gesetz Gottes, das für die Menschen ist, aber es ist ein Menschengesetz insofern, als dass es eben für die Menschen gemacht wird. Und Jesus sagt ja eigentlich auch später an einer anderen Stelle, dass er eigentlich als Sohn frei ist und Herr ist auch über das Gesetz eigentlich. Aber es gibt ja doch noch eine andere Stelle, wo er eben dann auch die Tempelsteuer zahlt und sich so eben diesen Gesetzen auch unterwirft. Könntest das noch ein bisschen ausführen.
Ja, bei mir ist es dann aufgefallen, dass vom Gesetz ein paar Mal die Rede ist und dass das eben für mich diese Demut Gottes ist, die sich nicht über den Menschen stellen will, sondern sich unter den Menschen beugen will. Und zwar so, dass der Mensch zu ihm Vertrauen findet. Und ich glaube, das ist das, was Gott so vorhat. Er möchte um das Vertrauen des Menschen werben. Er möchte um das Vertrauen seines Geschöpfes werben. Das ist ihm wichtig. Und wie wichtig war Jesus dann in seinem Leben, dass die Menschen ihm vertraut haben, an ihn geglaubt haben. Und wenn ich mir einen solchen Gott vorstelle, der nicht über mich herrschen will, der mir nicht ständig sagen will, was ich tun und lassen soll, sondern dass ich ihm aus Liebe folgen soll, weil das nämlich mein Glück ausmachen würde, dann ist das ein völlig anderes Gottesbild. Das ist dann wirklich ein Kind, ein Gott, den man lieben muss, den man gern haben muss. Denn das, was er getan hat in seiner Demut, das kann ihm ja kein anderer nachmachen. Denn niemand kann so tief hinabsteigen, wie Gott es getan hat. Selbst wenn wir Menschen uns in die Straße setzen würden und uns zum Bettler machen würden, es wäre immer noch uns gemäß. Denn aus einer solchen Höhe kann keiner herabsteigen. Aber genau das hat Jesus getan. Und er hat sich auch noch so erniedrigt, dass er alles mitgemacht hat, was die Menschen oder das Gesetz des Mose den Menschen auferlegt hat. Also diese Demut Gottes. Diese Demut Gottes, das ist es auch, was ich in den Schriften von Franziskus gelesen habe, wenn er sagt, Brüder, seht die Demut Gottes. Und er geht dann noch weiter und sagt, so wie er sich euch hingegeben hat, so müssen auch wir uns ihm hingeben. Also wenn Gott so demütig ist, dann steht es uns nicht zu, über andere zu herrschen, über andere Gewalt auszuüben. Und das ist dieses Gottesbild, das Gewalt verbietet. Gewalt über andere Menschen haben wollen, das ist nicht gottgemäß, weil Gott nicht in gewalttätigen Taten gekommen ist, sondern eben in diesem Demütigen, in diesem Sanftmütigen, in dieser Zärtlichkeit eines Kindes und hat all das auf sich genommen, was wir Menschen auch auf uns nehmen.
Was mir dabei auch einfällt zu diesem Thema Gesetz. Ja, was verstehen wir unter dem Gesetz? Das ist jetzt so ein allgemeines Wort. Es wird ja hier jetzt ganz genau gesagt, um welches Gesetz es geht. Nämlich, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein. Das ist dieses Gesetz, was sie erfüllen wollen. Es geht jetzt nicht einfach um irgendein Gesetz, ja, was man abhakt. Für mich steht da sehr viel mehr dahinter. Maria und Josef wissen um die Besonderheit dieses Kindes. Und man könnte fragen, ja, warum weinen sie dieses Kind Gott? Es ist doch Gott selbst. Brauchen sie doch eigentlich nicht in den Tempel zu bringen. Gott ist doch in diesem Kind da. Aber sie zeigen damit ja auch, sie möchten Gott, dieses Menschsein, wirklich ganz und gar ermöglichen. Also dieses Kind, das sie nach Jerusalem bringen, ist Gottes Sohn, aber gleichzeitig möchten sie es wirklich ganz, wie Mutter Teresa sagt, es dem Gesetz unterwerfen, dem menschlichen Gesetz, es Gott zu weihen sozusagen, obwohl Gott ja mit diesem Kind ist, aber sie wollen auch damit zeigen, dass sie zwar als Eltern dieses Kind umsorgen werden und es großziehen werden, aber dass es ihnen wichtig ist, dass es Gott geweiht ist, dass Gott diesen Weg mitgeht, dass sie nicht allein auf ihre menschliche Fürsorge vertrauen können. Das werden sie tun. Sie werden tun, was sie können. Und das wissen wir. Aber sie vertrauen ganz darauf, dass Gott diesen Weg mitgeht. Und das Evangelium endet ja dann auch nachher. Gott erfüllte es, dieses Kind, mit Weisheit und seine Gnade ruhte auf ihm. Das ist für die Eltern auch ganz wichtig zu wissen. Gott geht diesen Weg jetzt mit. Sie können das gar nicht aus sich heraus. Sie sind zwar begnadet, vom Heiligen Geist erfüllt, Maria und Josef, aber sie brauchen Gott, der diese 30 Jahre in der Verborgenheit auch mitgeht und das überhaupt ermöglicht, dass dieses Kind zu dem heranwächst, zu dem er dann wird, von dem wir dann auch wissen, wie er im Evangelium wirken wird. Das können sie nicht allein. Und deswegen ist diese Szene im Tempel ganz wichtig, dass sie dieses Zeichen auch setzen und auch Gott darum bitten, dass er tatsächlich jetzt seine Gnade auf dieses Kind legt und mitgeht.
Vielleicht auch gut für uns darüber nachzudenken, wenn wir Gesetz oft als etwas Negatives empfinden. Das ist ja so diese Gesetzesbeobachter. Das Gesetz kann, wie der heilige Paulus sagt, auch töten. Also wenn es nur ein Buchstabengesetz ist. Aber der Geist befreit ja, sagt er. Aber das ist das, was du meintest, dass dieses Gesetz nicht irgendetwas ist, dass man sich da hinsetzt und das Stupide einfach umsetzt. Sondern dass der Geist, der dahinter steckt, eben die Haltung auch bewirkt. Ja, ist immer ein Balanceakt, den wir gehen. Auf der einen Seite haben wir Gesetze, die uns auch schützen. Also zum Beispiel, ich denke an das Sonntagsgebot. Das bewahrt uns davor, in den totalen Konsum- und Aktivismus-Irrsinn zu verfallen, wenn wir es beobachten. Und manchmal leuchtet es uns vielleicht gar nicht unbedingt ein, dass es an diesem Tag auch noch unbedingt sein muss. Aber gleichzeitig ist es ein großer Schutz für uns, nicht? Oder auch wie die anderen Gebote, auch aus den 10 Geboten, oft Gesetze sind, die den Menschen vor sich selber schützen und vor dem, was den Menschen von Gott trennen kann. Und auf der anderen Seite eben, dass es nicht einfach nur eine starre Gesetzesbeobachtung wird, die dann eben bewirkt, dass das Gesetz dann einen ersterben lässt, sondern dass das Gesetz dann auch eben im Geist erfüllt wird.
Mir fallen dazu die Pharisäer ein, die ja immer so sehr auf das Gesetz pochen und wo Jesus ja dann auch seine Kritik anbringt, dann diesen berühmten Satz sagt, der Mensch ist nicht für den Sabbat da, sondern umgekehrt. Also dass Jesus ja darauf hinweist, dass es nicht einfach nur um diese äußere Erfüllung von Gesetzen geht, sondern dass es wirklich darum geht, es mit Inhalten zu füllen. Und wir müssen natürlich auch diesen Gesetzen vertrauen. Dazu müssen wir sie uns auch zu eigen machen. Also einfach nur etwas übernehmen, um es zu übernehmen, das reicht nicht. Auch einfach, wenn du das Sonntagsgebot ansprichst, einfach in den Gottesdienst zu gehen, weil es halt nun mal Gebot ist, das wäre zu wenig. Also das Wichtige ist ja, dass ich es dann innerlich fülle und dass ich es auch dieses Geschenk, was mir damit gegeben ist, auch annehmen kann und nicht einfach nur das Gesetz abhake.
Wir sehen, das ist eine Bibelstelle, in der viel steckt, auch an Aussage fürs gesamte christliche Leben. Dankeschön, Mutter Theresia und Schwester Franziska, dass ihr jetzt wieder mit dabei wart in diesem Bibelgespräch in der Weihnachtszeit. Dankeschön. Wir sammeln ganz am Ende noch kurz das, was wir mitnehmen möchten jetzt in die kommenden Tage. Vielleicht ganz kurz, Schwester Franziska.
Ja, es ist ein bisschen, kommt jetzt ein bisschen plötzlich. Was nehme ich mit? Sicherlich etwas anderes, als ich vielleicht noch vor einer Stunde mitgenommen hätte. Aber mein Gedanke ist eigentlich der, was ich auch in der Eingangsrunde gesagt habe, eigentlich so nebenbei, aber das haben wir jetzt gar nicht besprochen, aber das bleibt mir jetzt für mich hängen, dass Hanna, die den Tag und Nacht im Tempel ist, dass sie, als sie dieses Kind sieht und erkennt, worum es sich bei diesem Kind handelt, dass sie als erstes Gott preist. Und ich denke, auch wenn wir Weihnachten feiern, vor der Krippe sind mit der Familie, da ist es mir auch wichtig, dass wir Gott an die erste Stelle setzen und ihm einfach auch danken für das, was wir erleben und nicht so sehr auf das Äußere achten und dass wir uns wirklich in dem, was uns begegnet, immer wieder zuerst an Gott wenden, ihn danken, aber auch ihn bitten, wenn es nicht so läuft, wie wir es uns wünschen.
Also ich möchte mitnehmen, dass Jesus sozusagen das Vorbild für alle Gottgeweihten ist. Wenn wir den Tag des geweihten Lebens feiern, dann feiern wir das ja am 2. Februar, Darstellung des Herrn. Aber es ist ein schöner Gedanke, dass jeder Mensch ein Gottgeweihter ist, ein Gottgeweihte. Also da müssen wir jetzt nicht aussortieren, Menschen, die so oder so oder so leben, die zölibatär leben oder in der Familie. Gott meint eigentlich jeden Menschen. Und die ganze Schöpfung ist eigentlich Gottes Eigentum. Gottgeweiht heißt ja, ich bin in besonderer Weise Gottes Eigentum. Und das ist jeder Mensch. Und von daher ist es schön zu wissen, dass wir alle zusammengehören und dass wir nicht einander richten müssen, sondern dass wir einander annehmen dürfen und miteinander zu Gott gehen.
Danke, Mutter Theresia. Und ich nehme noch mal mit auch das, was Franziska auch in der Eingangsrunde angesprochen hatte, dieses immer bereit sein, bereit zu gehen auch von dieser Welt, aber auch bereit sein, so wie Simeon, indem er gerecht und fromm war, und Anna, indem sie Tag und Nacht im Tempel war und fastete und betete, bereit war, Gott in jedem Augenblick ihres Lebens zu empfangen, also diese Begegnung, eigentlich ein Leben zu führen, das nach der Begegnung mit diesem Mensch gewordenen Gott Ausschau hält. Und genau das möchte ich mir auch für mich wünschen, dass ich im Leben eigentlich immer innerlich Ausschau halte nach ihm, der jederzeit zu mir kommen kann, eben auch in dieser unerwarteten Weise des kleinen, hilflosen Kindes. Dankeschön, Schwester Franziska und Mutter Theresia. Und ich verabschiede mich auch an dieser Stelle von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mikrofon war Gabi Fröhlich. Noch einmal ganz herzliche Wünsche zum Weihnachtsfest Ihnen und ein kurzes Gebet zum Dank am Ende noch von Mutter Theresia.
Jesus, du bist Mensch geworden, dass wir menschlicher werden. Du als Gott hast dich so tief gebeugt, wie es kein Mensch kann, damit wir von dir Demut lernen. Du hast die menschliche Natur angenommen, damit wir fähig werden, einander anzunehmen. Schenke uns, dass wir in dir, unserem Heil, all das vollbringen können und all das empfangen können, was du uns mit deiner Geburt, mit deinem Leben auf unserer Erde bewirken wolltest. Wir danken dir, dass du einer von uns geworden bist. Gib, dass wir dir immer ähnlicher werden, dass wir immer mehr deine Geschwister werden, die dir ähnlich sind. Amen.
Amen. Amen.